Seine Arme sind die Halbgötter unter der Führung Indras. Die 10 Himmelsrichtungen sind seine Ohren und physikalischer Klang ist sein Gehörsinn. Seine Nasenöffnung sind die beiden Ashwini Kumars und materieller Duft ist sein Geruchssinn. Sein Mund ist das lodernde Feuer. Erläuterung. Die Beschreibung der gigantischen Form der höchsten Persönlichkeit Gottes im 11. Kapitel der Bhagavad Gita wird an dieser Stelle des Srimad Bhagavatams weitergeführt. Die Schilderung in der Bhagavad Gita 11.30 lautet wie folgt. O Vishnu, ich sehe, wie du alle Menschen mit deinen flammenden Mündern verschlingst und das Universum mit deinen unermesslichen Strahlen erfüllst. Indem du die Welten versenkst, bist du offenbar. Das Srimad Bhagavata ist die weiterführende Studie für den Schüler der Bhagavad Gita. Beide Werke behandeln die Wissenschaft von Krishna, der absoluten Wahrheit, und hängen daher eng zusammen. Es heißt, die Vorstellung des Virat Purusha, der gigantischen Form des höchsten Herrn, umfasse sowohl die herrschenden Halbgötter als auch die beherrschten Lebewesen. Selbst der winzigste Körperteil eines Lebewesens wird von den ermächtigten Hilfskräften des Herrn beherrscht. Da die Halbgötter ebenfalls zur gigantischen Form des Herrn gehören, befriedigt die Verehrung des Herrn, ob in seiner gewaltigen materiellen Form oder seiner ewigen transzendentalen Gestalt als Shri Krishna. Sowohl die Halbgötter als auch alle anderen winzigen Bestandteile, so wie das Bewässern der Wurzel eines Baumes, alle anderen Teile ebenfalls mit Energie versorgt. Folglich wird auch ein Materialist durch die Verehrung der universalen, gigantischen Form des Herrn auf den richtigen Pfad gebracht. Warum soll man Gefahr laufen, irregeleitet zu werden, indem man sich zur Erfüllung seiner Wünsche an verschiedene Halbgötter wendet? Die wirkliche Wesenheit ist der Herr. Die wirkliche Wesenheit. Wie heißt das in Englisch, bitte, Giovanni?
The real entity is the Lord.
Oh, ja. Immer ein anderes Wort, als wir es gewöhnt sind. Die wirkliche Wesenheit ist der Herr. Alle anderen Wesen sind Einbildung. Denn alles ist in ihm allein enthalten. Alle anderen Wesen sind Einbildung. Denn alles ist in ihm allein enthalten. Sehr, sehr. Haben Sie das gehört? Ja.
The real entity is the Lord himself, and all others are imaginary, for everything is included in him alone.
And all others are imaginary, right?
Yes.
So nochmal das. Die wirkliche Wesenheit ist der Herr. Alle anderen Wesen sind Einbildung. Denn alles ist in ihm allein enthalten. Also das ist wirklich jetzt ein Satz, den man sich aufreibt. Namam Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satadine. Seine Arme sind die Halbgötter unter der Führung Indras. Die 10 Himmelsrichtungen sind seine Ohren und physikalischer Klang ist sein Gehörsinn. Und seine Nasenöffnung sind die beiden Ashwini Kumars und materieller Duft ist sein Geruchssinn. Sein Mund ist das lodernde Feuer. Und dies ist also noch einmal eine Beschreibung der universalen Form des Herrn. Es ist interessant hier zu sehen, wie Srila Prabhupada darüber spricht, dass zwei Arten der Form von Krishna von Interesse sind. Da die Halbgötter ebenfalls zur gigantischen Form des Herrn gehören, befriedigt die Verehrung des Herrn, ob in seiner gewaltigen materiellen Form also dieser universalen Form, oder seiner ewigen transzendentalen Gestalt als Sri Krishna, sowohl die Halbgott als auch alle anderen winzigen Bestandteile, sowie das Bewässern der Wurzel eines Baumes alle anderen Teile ebenfalls mit Energie versorgt. Also hier sehen wir, dass Krishna zwei Formen hat, seine transzendente und seine immanente. Immanent. So, immanent means bedeutet, die immanente Form bedeutet das, was hier gegenwärtig ist in der materiellen Welt. Und transzendal heißt, was jenseits davon ist. So, in dem letzten Satz macht Prabhupada den Punkt, dass eigentlich nur Krishna real ist, alle anderen sind irreal. Das heißt, auch die Persönlichkeit, die wir annehmen außerhalb des Krishna-Bewusstseins, diese materielle Persönlichkeit, dass man sich für einen Deutschen hält oder einen Engländer oder einen Musiker oder einen Geschäftsmann oder und so weiter und so fort, das ist imaginär, eine Einbildung. Es gibt nur Krishna und seine ewigen Teile. Ist also ein Satz, finde ich, den man sich unbedingt aufschreiben sollte. Ich werde es also gleich im Anschluss machen, wenn die Vorlesung zu Ende ist. Die wirkliche Wesenheit ist der Herr. Alle anderen Wesen sind Einbildung. Denn alles ist in ihm allein enthalten. Sehr gut, das kann nur Prabhupada sagen, so in dieser Weise. Das seid ihr auch so fasziniert von diesem Einsatz? Das ist ja wirklich ein Erweckungserlebnis heute Morgen. Von mittelgroßem Kaliber, also oder ganz großem Kaliber. So, wir wollen heute weitermachen in unserem Shikshastaka-Seminar und unter Umständen, ja, ja, wir werden den vorletzten Vers heute machen. Wir wissen noch nicht, heute Abend erwarten wir eine ganz große Persönlichkeit in unserem Tempel, nämlich Bhakti Bhushan Maharaj. Es ist ein richtig, in unserem Berliner Tempel, es wird richtig zu einem Pilgerort für werden hier dadurch, dass so Mukunda Maharaj war hier, Indra Dyumna Maharaj, Shivishnupad natürlich. Sehr nice, wenn wir immer die großen Devotees einladen, dann haben wir auch Chancen im Leben. So, nochmal, wir werden heute Text 7 machen und mal sehen, wenn wir den 8. Vers heute nicht machen, dann werden wir den irgendwann nachfolgen. Aber wir sind gut durchgekommen und ich möchte euch sagen, diese Shikshastakam Shlokas sind eigentlich so wichtig, dass wenn man sie chantet, man einen großen, und versteht natürlich auch, einen großen Aufschwung im eigenen Krishna-Bewusstsein erhalten kann. Im Londoner Tempel beispielsweise und auch im Warschauer Tempel wird jeden Morgen das Shikshastakam gechantet. Von allen Devotees gleich im Anschluss an die, oder sagen wir mal gerade bevor den Vanchakalpa Tarubas ja Shloka, also den Ehrbietungen an die Vaishnavas eben, weil so ein wichtiger Vers mal ist. Wenn man, ich hatte neulich einen Devotee gesehen, der hat total esoterische Tulsi-Gebete vorgetragen von irgendeiner Schrift, die vielleicht einmal alle 1000 Jahre zitiert wird. Dann ist es gut, natürlich, wenn man den Wunsch hat, Tulsi zu lobpreisen, ist das sehr gut. Man sollte sich das nicht verkneifen, aber wichtig eigentlich erstmal diese Grundschlokas zu zitieren. Und dazu gehört das Shikshastakam. Bitte wiederholt nach mir. Yugaitam
Yugaitam
Nimeshena
Nimeshena
Shakshusha
Shakshusha
Ravishaitam
Ravishaitam
Shunyaitam
Shunyaitam
Jagat Sarvam
Jagat Sarvam
Govinda
Govinda
Virahena Me
Virahena Me.
Mein Herr Govinda, aufgrund von Trennung von dir betrachte ich selbst einen Augenblick, so langanhaltend zu sein wie ein großes Zeitalter. Tränen fließen aus meinen Augen wie Regengüsse und ich sehe die gesamte Welt als leer. Dies ist jetzt eine Lektion über Vipralamba Seva, das heißt der Trennung, die man von Krishna erfährt. Trennung im Vaishnavatum, oder das Gefühl von Trennung von Krishna im Vaishnavatum, ist wichtiger noch als das Gefühl von Zusammensein. Denn wenn man sich zunächst einmal nicht von Krishna getrennt fühlt, kann man auch nicht mit Krishna zusammen sein. Selbst wenn man mit ihm zusammen sein würde. Wir alle kennen dieses Gefühl der Trennung in einem sehr grundlegenden Sinne in unserem eigenen Leben. Wenn wir denken, wie gestern ein Devotee sehr nice erläutert hatte, dass alles in unserem Leben eigentlich in Ordnung ist, müssen vielleicht noch ein bisschen besser verstanden werden, aber darüber hinaus sind wir ganz in Ordnung und alles ist in Ordnung, dann wissen wir, dass unser Krishna-Bewusstsein nicht sehr intensiv ist. Betrachtet, oh Dino, du schläfst schon vielleicht solltest du dich kurz ausruhen, 15 Minuten Rast nehmen, das wirkt manchmal, und dann danach einfach antreten und dann ganz was rein. Also, ich würde es einfach mal probieren. Zu Prabhupads Zeiten haben wir, Prabhupada hat auch manchmal die Bodhis einfach, die so müde waren, dann die zum Rasten geschickt. Und vielleicht klappt es ja. Das ist ja so. Wenn wir zum Beispiel vor die Detis treten, wie jeden Morgen Govindam und dem Govindam-Gebet nachfolgen, ihr habt vielleicht schon gemerkt, wenn man das in der Gefühl macht, dass man wirklich ein Anliegen von Krishna, an Krishna hat, dass man sich wirklich ein bisschen, dass man das Gefühl hat, man sollte doch jetzt zu Krishna beten und den Tag dadurch erfolgreich machen, dass man gleich am Anfang wirklich den Darshan einsaugt, dann hat man ein ganz anderes Darshan-Erlebnis, als wenn man einfach so kommt, weil es zum Morgenprogramm dazugehört. Erst wenn da ein gewisses Gefühl ist, Krishna, ich brauche dich, ich bin getrennt von dir, dann ist der Darshan eigentlich erst richtig erfüllend und wir haben auch ein richtiges. Ja, wir genießen den Darshan einfach während der Govinda-Zeit. So. Ich wollte eine kleine Sekunde. Ich habe jetzt sehr viele Notizen hier und will mal sehen, was wir davon vorlesen. Das Eine Sekunde bitte. Also, eine kleine Sekunde, man muss ja manchmal seine Notizen neu ordnen, entsprechend der Situation des Tempels. So, dieses, gut, dieses Trennungsgefühl von Krishna ist also eine absolute Notwendigkeit. Srila Prabhupada schreibt dazu, wie Trennung an und für sich im spirituellen Leben ein Aspekt des Zusammenseins sein kann. In der materiellen Welt ist es so, dass Trennung meistens großen Kummer erzeugt, man sich direkt verzweifelt fühlt manchmal. Zum Beispiel, wenn ein Kind nicht mit der Mutter zusammen ist, kann es wirklich sehr verzweifelt weinen. Kennt ihr diese Weinen von den Kindern? Das geht einem durch Mark und Bein und man wünscht sich also nur noch, dass der möglichst bald seinen Papi wiederfindet. Wenn so ein Kind sich so in der Menge verläuft und die Eltern sind nicht da, manchmal sieht man das bei unseren großen Veranstaltungen, wo durch die Menschenmengen bedingt einfach die Kinder wegkommen vor den Eltern, dann schreit er da auch rum und man kann eigentlich nur noch eines tun, man muss das Programm unterbrechen, den kleinen Bubi auf die Bühne holen und ins Mikrofon schreien lassen, damit die Eltern das hören, und dann kommen sie meistens auch wie bestürzte, also sehr bestürzt, wie Kühe, die ihr Kalb verloren haben, angelaufen, und dann wird der Kleine gerettet aus seinem Trennungsschmerz und dann kann es weitergehen. Das ist in der materiellen Welt da. Gerade Kinder, wenn sie, das möchte ich nur sagen, weil manche von euch unvorsichtigerweise den Haushälter Ashram anvisieren, wenn dann Kinder da sind, man sollte sich nicht einbilden, dass man die ersten Jahre schlafen kann. Das ist nicht möglich. Frag mal die schon Kinder haben. Wenn ein Kind zum Beispiel nachts über aufwacht und es ist in der Dunkelheit der Nacht und die Eltern sind nicht da, dann kriegt das Kind ein Trauma. Deswegen müssen die Eltern sofort auf Beifuß stehen. Also wenn das nur schon anfängt zu greinen, müssen sie rausstürzen aus dem Bett und sofort sich also da auf das Baby hechten und sagen, ich bin da, kein Grund zur Aufregung, es ist kein Problem. Auch wenn man nicht will und hundemüde ist und einen langen Tag hinter sich hat, ist es absolut wichtig, da zu sein. Ist es nicht halb, aber man muss das wirklich praktizieren, also da gibt es gar nichts. Wenn man das nicht macht, dann kriegen die Kinder eine kleine Störung, die sich auch im Erwachsenen-Dasein weiter fortpflanzt. Außerdem kann man so und so nicht schlafen, weil die so anfangen, also vor Trennungsschmerz zu schreien, da muss man dann kommen. So, ich weiß das deswegen so intensiv, weil als Prediger rastet man, also schläft man ja bei Freunden und dann hört man das an und dann, ich werde also immer sofort wach und bin manchmal der Erste, der beim Baby ist und sagt, ich bin zwar nicht der Vater, aber ich bin auch da, also kein Problem, ich kann chanten und so und dich beschützen vor Geistern, die du da im Albtraum siehst und so weiter. Das ist Trennungsschmerz im materiellen Leben, ist so heavy. Oder wenn die Geliebte dem Geliebten den Laufpass gibt, oh, das ist manchmal, das merken wir auch beim Predigen, wenn wir zu unseren Freunden gucken, manchmal schauen die so grau im Gesicht an und man fragt, was ist denn mit dir los? Du bist doch sonst so inspiriert gewesen über Krishnamurti. Ach, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Zeit, ich will nicht drüber reden oder weiß man schon, ja, ja. Salmessen, das hilft dann schon. So, aber im spirituellen Leben, da ist der Trennungsschmerz etwas anderes als in diesen beiden Beispielen. Denn das ist das Interessante, wenn man an Krishna denkt, ist man schon mit Krishna zusammen. Ist genauso wie wenn man Krishnas heiligen Namen chantet, dann ist man mit Krishna zusammen. Krishna ist nicht verschieden von seinem Namen, aber auch nicht von seiner Form. So wenn wir an Krishna denken, Trennungsschmerzen, sind wir mit Krishna auf diese spirituelle Art und Weise zusammen. Genauso wie wenn wir den heiligen Namen chanten und er auf den Lippen ist, sind wir auch mit Krishna zusammen. Oder wenn wir an Krishnas Eigenschaften denken, wie barmherzig Krishna ist, dann ist man auch mit Krishna zusammen. Es gibt jetzt ein sehr interessantes Buchprojekt, was zwei Devotees in Amerika angefangen haben. Und ich wurde gebeten, euch das zu sagen, dieses Buchprojekt. Das soll das Vertrauensbuch heißen. Was es ist, ist, dass einzelne Devotees gebeten werden, ihre Erfahrung mit im Krishna-Bewusstsein aufzuschreiben, also zum Beispiel Vorfälle, wo sie das deutliche Gefühl hatten, dass Krishna ihnen geholfen hat, dass Krishna interveniert hat in seinem Leben. Und in diesem Buch wird eigentlich ein sehr interessantes Punkt gemacht. Der Autor, der also diese Vorfälle sammelt, wie sich Krishna in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, die Bodhi schon offenbart hat, dieser Autor sagt, selbst wenn man nicht einen Beitrag geben möchte, aus, vielleicht weil es zu privat ist, und man das nicht mit allen teilen, mit einer unbekannten Leserschaft teilen möchte, selbst wenn man das also nicht möchte, aus irgendwelchen Gründen, sollte man zumindest sich selber fragen, wann habe ich in meinem Leben erfahren, wie Krishna mir geholfen hat? Wir müssen sehr tief vielleicht gehen, weil wir nicht täglich darüber nachdenken, aber wir sollten es machen. Einfach sich überlegen, was habe ich eigentlich schon vom Krishna erfahren? Wenn es schwierig ist, jetzt da direkt eine Antwort sofort zu haben, erinnert euch, so schreibt der Autor, an die Zeit, wo ihr zum Krishna-Bewusstsein gekommen seid. Denn zumindest da hatten wir alle ein bewusstes Gefühl, es gibt Krishna wirklich und Krishna wirkt auch in mein Leben ein. Ist es nicht so? Sonst wären wir nicht gekommen zum Krishna-Bewusstsein. Nun, wenn aus irgendeinem Grunde vielleicht, weil wir so beschäftigt geworden sind und weil auch bestimmte Dränge in unserem Leben aufgetaucht sind, also Zwangssituationen, die uns einfach so ein bisschen, ja, in eine Richtung gezwungen haben und wir deswegen ein bisschen äußerlich geworden sind und nicht mehr so Tiefgang haben in unserem Leben, dann sollten wir das als ein alarmierendes Zeichen sehen. Denn Krishnas Wunsch ist es eigentlich, sich dem Devoti zu ihn zu belohnen. Krishna sagt hier das fünfte Naturgesetz. Oder vielleicht das erste Naturgesetz. Die materiellen Wissenschaftler haben vier Naturgesetze herausgefunden. Ich würde hier gerne mal Gadadha bitten. Kannst du die noch bitte aufzählen? Gravitationskraft? Oder in welcher Aufzählung? Also was wird als erstes erwähnt und beliebig oder?
Ja, das ist nicht wichtig, aber es gibt die Gravitationskraft, dann die elektromagnetische Wechselwirkung.
Was ist die elektromagnetische Wechselwirkung?
Bitte? Anziehung zwischen geladenen Teilchen.
Positron,
bzw. Abstoß. Und magnetische Wechselwirkung. Die gehören zusammen, elektromagnetisch.
Ja.
Das wird verbunden mit der schwachen Wechselwirkung zwischen Atomkernen.
Was war das noch?
Die schwache, weak Wechselwirkung.
Interrelation.
Interrelation.
The weak force.
Weak force. Das ist strong force. Das vierte ist die starke Wechselwirkung.
Was ist denn die schwache Wechselwirkung? Also wie wir
das... Das sind Kräfte, die zwischen Kernen wirken. Das heißt nicht zwischen den Ladungen der Kerne, sondern zwischen den Massen. Letztlich zwischen den Quarks, den Bestandteilen.
Ja. Da müsste man jetzt ins Detail wahrscheinlich gehen, oder?
Man hat es auf drei reduziert. Die starke, die Gravitations- und die elektroschwache, sagt man heute. Die elektroschwache, die hat einen Ursprung.
Ja. Danke. Es wäre vielleicht mal nice, wenn du uns zu einem gegebenen Zeitpunkt, nicht im Rahmen dieser Vorlesung, die über Trennung von Krishna geht, aber in einem anderen Rahmen, das erklären kannst, denn es ist gut, wenn die Vodis da so ein grundsätzliches Verständnis haben, was sie denn natürlich mit Krishna-bewusster Philosophie verbinden kann. Das ist, ich muss jetzt sagen, ich wusste es mal, als ich bei Rasaraj in die Lehre ging, im Vrindavan Institut für Higher Education, aber das habe ich wieder vergessen, weil es sehr technisch dann wurde. Das weiß ich auch noch. Es wurde eher irgendwie so ganz technisch so. Gut, also, aber das erste Naturgesetz ist, in dem Maße, das sind jetzt drei oder vier, die auf drei reduziert sind, aber da ist ein wichtiges Gesetz ausgelassen worden. In dem Maße, wie man sich Krishna hingibt, in dem Maße offenbart sich Krishna. Jetzt kann man doch sagen, das ist wichtig. Es ist also nicht da in der Physik und eigentlich ja, ein bisschen schwach, dass es nicht da ist. Die schwache Kraft ist das in der Physik. Die schwache Gedankenkraft, sagten wir mal so. So. Es gibt noch andere Naturgesetze in Bhakti, und zwar Manmana Bhava Magbhakto. Das wird auch von manchen Vaishnava-Philosophen als ein anderes Naturgesetz angegeben. Ihr wisst, denkt ständig an Krishna, bringt ihm seine Ehrbietung dar, verehrt ihn und werdet seine Devotees, dann kommt ihr sicherlich zu Krishna. Das ist auch ein Naturgesetz. Krishna steht dazu, genauso wie Gravitation. Wenn man das hier runterfällt, aus Versehen, also vielleicht beim Rücken des Buchstandes runterwischt, dann geht es halt in die Richtung der Gravitationskraft auf den Boden. So, das ist immer so. Ich bin mir total sicher, ich werde auch nicht das Experiment machen, dass es sogar in Berlin so ist. Und sogar heute Morgen, obwohl Ekadasi ist, dass die Gravitationskraft, die schläft nicht, die ist dabei. Die ist, so ist das auch ein Naturgesetz, in dem Maße, wie man sich Krishna zuwendet. So, man kann sich Krishna transzendentalen Namen zuwenden, man kann sich der Erinnerung zuwenden an Krishnas transzendentalen Spielen, seinen transzendentalen Eigenschaften oder seiner transzendentalen Form. Und so ist man mit Krishna einfach zusammen, halt in dem Maße, wie man das tut. Deswegen, für uns, die wir in der materiellen Welt sind, ist völlig illusorisch zu denken, dass wir Krishna hinter einem Busch von Vrindavan treffen werden. Das ist völlig illusorisch. Wir waren für einen Monat in Vrindavan und manchmal war es zugegebenermaßen ein Gefühl da, wo man dachte, hier ist der heilige Ort, wo Krishna ein bestimmtes Lila ausgeführt hat. Und man hatte das Gefühl, Krishna ist sehr präsent, noch immer, in Vrindavan. Nicht alle, die in Vrindavan die Brajmanda Parikra machen, können diese Erfahrung machen. Es sind jetzt auch einige Berliner Devotees unterwegs, höre ich, Gaur Mohan. Und von unserer Schauspielgruppe sind die Devotees unterwegs. Ihr werdet sehen, wenn die Devotees zurückkommen, werden Sie sicherlich davon erzählen. Also hoffentlich sind Sie nicht krank geworden. Also das ist immer mein Gebet für die Vrindavan-Besucher, dass Krishna sie beschützen möge vor den verschiedenen Krankheiten, die man sich leicht zuziehen kann, wenn man so ungeschützt von Komfort durch die Gegend läuft. Actually, no, es ist nicht so. Wenn man auf Braj Mandapal kam, sind wir eigentlich sehr gesund gewesen, weil man sich immer bewegt und immer im Laufen ist. Und der Geist ist auch immer bewegt und immer frisch. Da ist also, eigentlich habe ich außer ein paar Dornen in den Füßen und einmal eine, sagen wir mal, eine Opfergabe aufs Feld von den Substanzen des physischen Körpers nicht viel gehabt. So, anyways, let's go back to the subject. Dieses Prabhupada sagt also jetzt, dass dieses viel realistischer ist, nämlich sich in Trennung von Krishna, an Krishna zu erinnern und so mit ihm zusammen zu sein. Wenn wir nicht im physischen Kontakt mit Krishna sind, können wir mit ihm Gemeinschaft haben wie die Gopis, durch Gefühle der Trennung. Krishnas transzendentale Form, seine transzendentalen Eigenschaften, seine Spiele und auch, was so zu ihm dazugehört, also seine Gefährten, sind identisch mit ihm. Es gibt 9 verschiedene Arten von hingebungsvollen Dienst. Hingebungsvoller Dienst zu Krishna mit Gefühlen führende Trennung erhebt ein Devoti zur höchsten perfektionellen Stufe der Gopis. Fortwährend Trennung zu führen, während man beschäftigt ist im Dienst zum Herrn, ist die Perfektion des Krishna-Bewusstseins. Und es heißt sogar, dass die spirituellen Meister im Krishna-Bewusstsein ihren Schülern helfen müssen, diese Trennung von Krishna zu spüren. Es ist also ganz einzigartig in der Religiosität und auch unter den Gottgeweihten der verschiedensten Gruppierungen. Also es gibt ja Geweihten in der Sri Sampradaya und in anderen, in Schülernachfolgern. Die Gaudiya Sampradaya tut sich dadurch auszeichnen, dass sie schon von Anfang an den Schülern und den Devotees sagt, sie bereichert mit diesen Gefühlen der Trennung, wo sie tatsächlich Krishna auf spirituelle Art und Weise treffen können. Ganz Indien, also oder sagen wir große Teile der indischen Bevölkerung, wenn die an Krishna denken, wollen die gerne so eine Zamboga nennt man das technisch, so ein direktes Zusammentreffen haben. Ich weiß noch, in Hyderabad kam das einmal auf sehr also geschmacklose Art zum Ausdruck, nämlich da sagte ein Inder, dass seine Mutter schon direkt mit Krishna Gemeinschaft hätte, und dann seine Großmutter, man sah dann plötzlich eine Wolke. Und dann hörte man es schmatzen. Was war passiert? Mahmudi ist schon ganz alarmiert. Weil der sagte, Grün Quatschkopf, dass Krishna von der Großmutter dann geseucht würde. Also das ist direkt geschmacklos. Also wir wollen das uns gar nicht vorstellen, schnell weitergehen. Das ist so geschmacklos. So, dass es viele Leute haben so dieses Gefühl, wir werden Krishna irgendwie so treffen hinter so einem Busch von Vrindavan. Es gibt so richtig in Vrindavan diese Leute, vielleicht habt ihr sie mal gesehen, die sind so gekleidet wie Krishna. Das ist besonders einer, der hat dann so, ist schon ein bisschen alt geworden jetzt durch die Sinnenbefriedigung, der sieht aus wie so ein alter Playboy aus dem Ruhrpott, wo das sich nicht mehr vertuschen lässt. Ne? Der kommt so hin und sagt also zu verschiedenen auch zu jetzt kommen die Bodhis, hat er schon gesagt. Let's go behind the bush, da werden wir Krishna sehen. Chandra, Vaishnava Chandra. Okay. Ja, ja, ich weiß schon von manchen, also Madhisis haben sich mehr Vertrauen anvertraut, haben gesagt, also folgendes, wir sind ein bisschen Illusion gewesen. Da war plötzlich einer, der sprach dann plötzlich von Massage und tantrischen dies und das. Und wir dachten, das ist jetzt spirituell, weil wir ja in Vindari sind. Also, das kommt alles vor. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach, das ist das Schlimmste vom Schlimmen eigentlich. Anyways, wir haben hier das Thema, ich muss meine Pflicht hier tun, aber lass uns jetzt weitergehen. So. Bevor man also Trennung fühlen, bevor man also an Sambhoga denkt, irgendwie Gemeinschaft mit Krishna, nein, Sambhoga heißt das in Sanskrit, nicht Boga, direktes Zusammentreffen, müssen wir unbedingt erstmal bereichert werden durch Gefühle der Trennung. Nun, unsere anfänglichen Übungen in diesen Trennungssachen, zu denen uns Prabhupada auch ermutigt, sind natürlich anfänglich. Wir sollten hier unsere Stufe realistisch erkennen. Unsere anfänglichen Trennungsgefühle sind in einem sehr grundlegenden Sinne, dass wir verstehen, ich bin gefallen, ich bin eingebettet in einen physischen Körper und in einen rastlosen, materiellen Geist. Und so fühlt man sich getrennt von Krishna. Aber wenn wir hier von Parashriya Prabhu, jetzt kommt noch ein interessanter Punkt, bitte versucht ihn noch mit aufzunehmen. Wenn wir jetzt von den wirklichen Gefühlen der Trennung spüren, Viraha, dann von dem Mahaprabhu hier spricht, Mahaprabhu ist ja in dieser Stimmung, dann sind da 10 Symptome. Zunächst einmal das Nachsinnen. Einer, der sich von Krishna getrennt fühlt, auf dieser nicht mehr anfänglichen, sondern auf der hohen Stufe. Man sieht manchmal, wie ein Nachsinnen da ist. Nee, Pondering heißt es. Pondering, Nachsinnen. Dann kann man nicht schlafen vor Trennungsgefühlen. Dann ist man verwirrt vor Trennungsgefühlen. Perturbed, yes. Und dann wird man abgemagert vor Trennungsgefühlen. Ganz dünn wie ein Strich. Dann Pella, weiß ich nicht, was das ist. Dann hat man eine inkohärente Sprache, also nicht zusammenhängt. Man fängt einen Satz an und beendet ihn nicht und fängt wieder einen neuen Satz an und es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Nicht? Inkohärente Sprache. Dann, dass man einfach völlig betrübt ist, also völlig betrübt. Dass man verrückt wird vor Trennungsschmerz, dass man getäuscht wird und schließlich, dass man bewusstlos wird vor Trennungsschmerz. Das sind die Aspekte von einem Devotee auf einer hohen Stufe. Also ich glaube, wenn uns das bekannt wird, wissen wir, wir sind Anfänger im spirituellen Leben. Das können wir dann ganz deutlich sehen, ohne eine Spur von Selbsttäuschung. So, aber wie gesagt, der Devot, die muss sich getrennt fühlen. Hier sagt uns Prahlad Maharaj, gibt uns eine Unterweisung hierzu. Yata Brahmyat Yayo Brahman Svayang Arkarsha Sanido Tatome Bityate Chetash Chakra Paner Yadrichaya. Und zwar spricht er von seiner Anziehung zu Krishna. Er sagt, O Brahmanas, genau wie sich Eisen, das von einem magnetischen Stein angezogen wird, automatisch auf diesen zubewegt, so wird mein Bewusstsein zu Shri Vishnu hingezogen. Shri Vishnu, der ein Feuerrad in der Hand hält, hat mein Bewusstsein durch seinen Willen verändert. Ich habe also keine Unabhängigkeit mehr. Wir müssen uns manchmal fragen, warum sind wir nicht angezogen zu Krishna? Das müssen wir uns fragen. Warum können wir, fühlen wir uns nicht sehr getrennt von Krishna? Bei uns wird es nur leidvoll in unserem Leben, wenn jemand mal was Schlechtes über uns sagt. Oh, du pust in der Nase. Und dann sind wir schon fertig. Dann geht bei uns das Leid los. Aber getrennt gefühlt von Krishna, das ist nicht so wichtig für uns. Wieso ist das so? Das wird in diesem Text sehr nice ausgedrückt. Eisen fühlt sich angezogen zu einem Magnet. Ganz natürlich. So ist es auch mit unserer Seele. Aber wenn das Eisen natürlich bedeckt ist von Rost, dann ist diese Anziehungskraft nicht mehr so gut da. So im materiellen Bewusstsein, wo wir bedeckt sind, fühlen wir uns nicht mehr direkt zu Krishna angezogen, weil wir einfach so bedeckt sind und unsere Anziehung dann zu anderen Dingen abschweift, die wirklich nicht sehr wichtig sind. Ich möchte meine Vorlesung heute Morgen abschließen mit einem Lied, was in Trennungsgefühlen gesungen worden ist von Narottam Das Thakur. Hadi Hadi! Wann wird der gesegnete Tag kommen? Wann werde ich in Vrindavan herumwandern, völlig losgelöst vom Essen? Am Tagesende werde ich einige Früchte und Wurzeln verzehren, das ist alles. Wann werde ich begierig in dem kühlen Yamuna-Wasser in liebevoller Ekstase baden? Wann werde ich in Vrindavan herumwandern, meine Arme in die Luft heben und rufen, Krishna, Krishna? Ich werde mein Herz trösten, indem ich den Ort besuche, wo Radha und Krishna zusammenkamen. Und ich werde mich dort in liebender Ekstase einfach auf dem Boden herumwälzen und rufen, O Radhe, O Königin meines Herzens, O Givaradari, Heber des Govardhan-Hügels, O Herr, wo bist du überhaupt? Wenn ich blissvoll dann in einem Hain aus Madhavi-Bäumen sitze, höre ich, wie die männlichen und weiblichen Papageien romantische Lieder über Radha und Krishna singen. Wann werde ich glückselig meine Tage damit zubringen, am Fuß eines Baumes zu sitzen, mein Herz trösten, indem ich diese wunderbaren Lieder höre. Der gefallene Narottam hat einen sehr ambitiösen Wunsch. Ich möchte Shri Shri Radha Govinda sehen, sagte, wie sie auf einem juwelenbesetzten Thron sitzen. Wann wird dieser Tag mir gehören? Das ist also ein Gefühl. Hanke Schnapp. Dobje. Sondern Swarak ist wieder da. Eine Rose, ein Halbgott hat die Rose Swarak in diesen Raum geworfen, jetzt gerade eben. So. Ja, das ist also wie Narottam das Thakur empfindet und so weiter. Nun, wir sollten anfangen, dieses Gefühl zu kultivieren durch das ernsthafte Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Wir sollten richtig mal anfangen zu hören. Christian und ich haben das heute Morgen mal praktiziert. Es war doch sehr nice, die Erfahrung. Ne? Einfach zu hören über Krishna, jede Silbe zu hören. Wenn man müde wird, das nicht zuzulassen, irgendwie was unternehmen, damit die Müdigkeit weggeht und dann weiter chanten. So können wir Anfang mit diesem Bereich der Trennung, der natürlich stärker und stärker wird, bis wir schließlich uns nach Krishna sehen und dann, ohne es gemerkt zu haben, die Qualifikation erworben haben, zurück zu Krishna zu gehen. Ohne es gemerkt zu haben, das ist denn durch die Kultivierung plötzlich ist die reife Frucht dann da, dass wir wirklich begierig sind. So, Hare Krishna, hier wollen wir jetzt die Vorlesung beenden für heute. Habt ihr noch einige Fragen zu diesen Themen oder vielleicht sind das Themen, die wo man einfach mal achtungsvoll zulauscht, also zuhört und sich dann lieber erstmal selber Gedanken darüber macht, um zu sehen, wie man da ein bisschen Fortschritte machen kann. Also vielleicht habt ihr Fragen auch zu anderen Themen. Falsche, Herr Prabhu.
Ich wollte mal fragen, du hast gestern davon gesprochen, dass man Begierde so umwandeln kann, dass man begierig wird, jedes Buch der Krishna zu lesen. Dass ich diese Begierde leider nicht habe. Kannst du einen Tipp geben?
Ein Tipp? Ich bin froh, dass du das nochmal anbringst, dieser Punkt. Die Begierde oder materielle Gier kann man umwandeln, indem man über Krishna hört. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit einer Buchsammlung zu tun. Es ist sehr wichtig, dass wir über Krishna hören. Das kommt einfach, wenn wir anfangen, über Krishna zu hören. Zum Beispiel, diese Begierde fängt einfach an, du musst es schön finden. Wie ist es bei dir angefangen mit deiner Halabha-Sucht? Ist es groß entwickelt? Nicht so schlimm, oder? Also bei mir war es total schlimm als junger Bhakta. Also ich war schlimmstens. Die Devotees haben mich manchmal, die haben mich halt verstanden, die haben manchmal einen Topf Halava gekocht für mich, nur für mich, weil sie bemerken, der Junge wird so missmütig, der fühlt sich so getrennt von Halava. Es war so bekannt, dass ich so angehaftet war an Halava, dass ich immer die größten Portionen bekam, so viel wie ich wollte.
Und das war also
zweiten Tempelbesuch, da bekam ich ein bisschen Halava und dann war es geschehen. Also da musste ich auch joinen, weil ich konnte das natürlich nicht kochen, das Rezept habe ich mir nicht zugetraut. Man fängt einmal an und dann entwickelt sich das ganz von natürlich, wenn es gut ist, wenn es eine gute Sache ist. So ist es auch mit dem Hören über Krishna. Du musst mal anfangen, Parashraya. Einfach mal anfangen, ein Krishna-Buch zu lesen, eine Geschichte von Krishna. Und sehr wichtig, dass man es. Wir müssen lesen in den autorisierten Schriften. In unserer Bewegung werden jetzt hier und da Bücher herausgebracht und so. Aber wir müssen lesen vom Prabhupada, sonst kriegen wir das nicht richtig, sonst kriegen wir da Missverständnisse mit rein, weil die Bücher müssen kommentiert sein von einem reinen Gottgeweihten. Ich kann sie nicht verstehen, wenn wir das Bhagavatam lesen würden, ohne Kommentare, wir würden immer noch große Missverständnisse vermutlich haben. Nicht? So diese, sehr wichtig, dass diese Vaishnava-Texte kommentiert werden von den Vaishnava-Acharyas. Das ist die Tradition. Die müssen immer mit Kommentaren versehen werden, sonst können wir sie nicht verstehen. Sonst gibt manchmal diese Bücher von, also viele Bücher, ich will jetzt nicht, dass alle aufzählen, was es gibt. Ihr merkt, ich weiß, was es alles gibt. Nicht alles, aber einige. Und das ist eigentlich nicht hilfreich, um Krishna-Bewusstsein wirklich zu kultivieren, weil sie nicht mit den Kommentaren eines reinen Gottgeweihten versehen sind. Da müssen wir die Bücher von Prabhupada lesen, aber das ist ja nicht die Frage. Da. So, fange einfach an, Parashreya. Zuerst mach es nicht so interessant vielleicht sein für dich, aber es kommt denn. Das ist auch so. Dinge, die sehr gut sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber bei vielen Menschen ist es so, man muss das ein paar Mal hören. Und dann erst ist man angezogen dazu. Mir geht es persönlich so bei Musik, die wirklich gut ist. Zum Beispiel diese Bhajans von Krishna Kirtan, die fand ich scheußlich zuerst. Ich dachte, so ein Gehudel, wenn die da gehen, also ganz gar nicht, das ist viel besser als das natürlich. So ein Gehudel, habe ich gedacht. Aber dann, nach einer gewissen Zeit, habe ich einfach eine große Anziehung entwickelt, weil man wusste, ja, das ist die Tradition, in der die singen. Genauso ist es mit den Prabhupada-Bhajans gegangen. Ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal im Tempel war und einen Bhajan von Srila Prabhupada gehört hatte, da dachte ich, das ist viel zu strikt, diese Musik. Da ist nicht die Möglichkeit des Ausbesens gegeben. Nicht, das ist zu beengend für meinen Geist. Ich kann jetzt nicht ausbesen. Ich war sehr angezogen, weil es sehr mystisch klang, aber ich dachte, also gut, jetzt habe ich das gehört, jetzt gehe ich mal nach Hause und jetzt schütte ich mal wieder eimerweise Kami-Musik über mich, damit ich wieder normal Hörgewohnheiten hier entwickle. Dann ging es gleich los mit Josef Haydn und dann war ich schon wieder auf der materiellen Ebene. So, geht ja ganz schnell. So. Aber später, jetzt zum Beispiel, bin ich sehr begeistert vom Prabhupada. Ich musste aber mehrere Male hören, um da richtig tief reinzukommen. Nicht? Wiederholt, so heißt es auch in den Schriften. Nicht wirklich diese Sachen, die fordern unsere Hörgewohnheiten zunächst einmal heraus. Und da müssen wir erstmal umschalten und das, um was Neues zu machen. Nicht? Sonst machen wir einfach im Karma-Trott weiter. Alles wie gehabt. So ist es auch mit Philosophie, mit allen Dingen im Leben. Man muss erstmal, wird erstmal herausgefordert. Und so ist es wahrscheinlich bei dir. Du sagst, deine Anziehung über Krishna zu hören ist noch nicht so stark. Ja, du hast vorher eben nicht über Krishna gehört, sondern andere Sachen, sensationelle Sachen gehört. Das weiß jeder Vorleser, der eine Vorlesung in den Islam-Tempeln gibt. Wisst ihr, wo man die Devotees am meisten begeistern kann? Es ist also die jungen Devotees jetzt. Vielleicht nicht euch, die ihr schon recht alt seid im Krishna-Bewusstsein, aber die jungen Devotees. Du brauchst nur anzusprechen, irgendwas, ein Beispiel mit Prasadam zu geben, dann, weil da ist das Hauptmotiv, da hast du Jesu. Oder du sprichst über die blöden Kamis, was die alles machen. Michael Jackson schon gehört, Facelifting am dauernden Band. Boah, der ist ja so ein Idiot, sagt jeder und fühlt sich wohl. Also das ist meine Erfahrung. Oder eine interessante Geschichte aus der Kami-Literatur, die man aber verbindet mit Krishna-Bewusstsein. Nicht?
Wiederholt hören,
eine
bestimmte Geschichte wiederholt hören.
Was?
Mit wiederholt hören, meinst du damit eine bestimmte Geschichte wiederholt hören?
Nö, einfach mal lesen, von vorne bis hinten. Und wenn du dir natürlich eine besondere Geschichte, wenn eine Geschichte zu deiner Lieblingsgeschichte avanciert, dann liest du die offensichtlich öfter. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht, nein, so kann man es auch nicht sagen, wie ich es eben gesagt habe. Wenn man kann auch nice Krishna-Geschichten mögen, die Devotees actually auch sehr gerne hören. Aber sie müssen unbekannt sein. Das darf noch keiner gehört haben. Wenn man dann wieder anfängt mit der gleichen Geschichte. Dann, oh, ja, kenne ich doch. Damodar Monat. Ja, ja. aber eine neue Geschichte. Aber dann wird man kritisiert. Wo hast du das gelesen? Ich scherze ein bisschen rum, entschuldige, das soll ich vielleicht nicht von diesem Sitz meinen, das ist nicht so schlimm. Ich wollte nur ein bisschen euch wachrütteln. Es ist schon, man kann die Wolle schon erfreuen mit nice philosophischen Punkten, das ist kein Problem. Ab und an bringt man halt den Prasadam rein, wenn dann keiner mehr zuhört und dann geht es wieder weiter, aber eine halbe Stunde kriegt man schon durch. So, sorry, macht so viele Vergehen, wenn ich lecture, das ist fürchterlich, deswegen kann ich auch keine Fortschritte machen im frischen Bewusstsein. Ja. So, irgendwelche Fragen noch? Jaideep! Wann machen wir das Busprogramm in Berlin?
When are we? Was kann man denn jetzt? Wie kann man sich denn jetzt sehen? Wenn man ihn nicht, wie kann man denn richtig an ihn denken, wenn man ihn nicht sieht? Also, oder wie passiert es, dass man richtig an ihn denkt, wenn man ihn nicht sieht? Das hat man ja nie gesehen.
Ja, aber da sind Beschreibungen da. Von den Schriften. Sieh mal, bevor du das erste Mal nach Spanien in Urlaub gefahren bist, hast du so viel Beschreibung darüber gehört und du hattest ein Bild. Und als du dann kamst, warst du nicht überrascht, dass die Klos nicht so gut funktionieren da zum Beispiel. Das ist, glaube ich, in Spanien eines der Eigenarten. Das kann ich jedenfalls noch erinnern. So, also durch das Hören tut sich bereits ein Bild im Geiste festsetzen. Nicht? Und so muss man halt wiederholt hören über Krishna und hat dann ein Bild von Krishna. Es geht doch jedem von uns so, wenn wir irgendwie hören, zum Beispiel, du warst noch nicht in Vrindavan in diesem Leben. Hast aber schon so viel gehört, du hast ein bestimmtes Bild von Vrindavan. Du hast auch Dias gesehen und nicht, hast schon Sand vielleicht mal gegessen oder ein bisschen Jamuna-Wasser auf den Kopf geträufelt. Du hast ein bisschen dadurch ein Bild gekriegt von Vrindavan. So ist es auch mit Krishna. Du musst halt hören. Die Devis anschauen. Und so kommt dann das. So kannst du an Krishna denken. Aber aus autorisierten Quellen musst du hören.
Und ist dann absolut alles, was ich sehe.
Weil die Bilder, die man dann hat im Geiste, Prabhupada spricht da über die psychologische Wirkung des Geistes. An einer Stelle in den Büchern, er sagt, man hat gehört von einem Berg und von Gold. Und im Geiste wird es dann verbunden zu einem goldenen Berg, weil man so gerne Gold macht. So, das macht der Geist manchmal, dass die Bilder im Geist nicht so richtig sind. Deswegen musst du sehen, dass das den Beschreibungen der Schriften immer entspricht. Auch unsere Gemälde, wusstet ihr, dass jedes Gemälde Srila Prabhupada erst einmal vorgelegt wurde in der Skizze und er viele Korrekturen angebracht hat. Das, man muss da also wirklich hören von Krishna.
Ja. Hier ein Beispiel, das ist zum Beispiel mit Vrindavan, wenn ich jetzt ein gewisses Bild von Vrindavan und Vrindavan ist aber gar nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Das ist beantwortet worden, da ist dein leidenschaftlicher Geist nicht in der Lage gewesen, die Antwort aufzunehmen. Du musst es natürlich rückversichern. Wenn du jetzt ein Bild von Vrindavan hast, dann musst du mal zur Dia-Serie kommen, wenn es im Tempel Vrindavan Dias gibt und kannst es dann korrigieren. Nicht? Also man muss immer das nach autorisierten, das sagt Rupa Goswami, hingebungsvoller Dienst, der nicht den autorisierten Angaben folgt, ist nur eine Störung. Nicht, weil das eben dieser Goldberg-Effekt kommt, dass man Dinge vermischt, die gar nicht da sind, die dann nur in der Imagination bestehen. Viele kommen so nach Vrindavan und sind dann enttäuscht von Vrindavan, weil sie einfach sich da was eingebildet haben und sie sehen, dass ihre Einbildung entspricht nicht den Tatsachen. Sind sie enttäuscht und kriegen Durchfall und denken an deutsches Butterbrot und an eine Rast im Brahmachari-Raum in Berlin. Nicht? Also traurig, aber wahr. Brechen die Reise dann vorher ab. War bei mir genauso beim ersten Vrindavan-Besuch. Da habe ich gesagt, ich gebe ein Universum her für eine Butterbrotstulle. Man kommt dann auf die Ebene, wo der Geist einfach manchmal ein bisschen bedingt ist, ne? Ein bisschen deutsch denkt. Schilman Gadadada, was ist deine Frage?
Auf die Frage. Genau. Mahaprabhu sagt, wenn Chaitanya Charitamrita sich dort zu Prangana das Goswami, das ist die Befriedigung, die ihm automatisch kommt im hingebungsvollen Dienst, dass die also nicht, die ist nicht schädlich.
Ja.
Also, und es kommt halt unheimlich viel. Und ich merke, dass das auch
Lord Chaitanya Mahaprabhu sagt im Chaitanya Charitamrita, dass Sinnbefriedigung, die automatisch kommt,
die
Hingebungsvoll, der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes kommt, dass die okay ist.
Und auch Bhaktivinoda Thakur ist eines der Tattva Sutras, dass die also diese Sinnbefriedigung nicht dazu führt, dass man darunter fällt.
Aber ja, das ist jetzt, ich würde natürlich sehr interessiert sein, das im Originaltext zu sehen.
Das ist alles, aber wenn das Goswami halt zurückgeschickt wird zu seinen Eltern.
Mhm, ja. Das kannst du mir bitte zeigen zu gegebener Zeit.
Andererseits merke ich, das ist eine kommt viel Motivation aus dieser Sinnbefriedigung, die ja letztlich nicht die reine Motivation.
Ja. Hingebung, ich kann es jetzt nicht, ich will es im Originaltext sehen, aber ich könnte hierzu etwas schon sagen. Prabhupada hatte mal die Votis kritisiert, die nicht das gute Sonntagsfest zu sich genommen haben, weil sie sagten, das Sonntagsfest sei Sinnenbefriedigung. Und er sagte dann, eine Sinnbefriedigung sei erst in dem Sinne, wenn man mehr isst als nötig vom Sonntagsfest. Aber es ist nicht so, dass wir sagen sollten, und das Sonntagsfest esse ich nicht, ich esse jetzt nur alten Reis von Freitag. Und das ist alles. Aber es gibt da schon, man muss schon vorsichtig sein, dass die Möglichkeiten, die wir bekommen im hingebungsvollen Dienst, schöne Kleidung, gute Rastplätze, dann, ja, wir essen ja wie die Könige, das ist ja bekannt im ganzen. Ganz, selbst bei unseren Feinden, die werden schon ganz neidisch wegen. Ja, der Antisektenmann Nummer 1, der Pfarrer Haag, kam mal zu unserem Buchstand und sagte, wisst ihr was, euer Prasadam ist eure stärkste Waffe. Und da habe ich gleich die ganze Maus genommen und gesagt, das klaue ich mir jetzt einfach. Das ist eure stärkste Waffe, ja? Stimmt, wir müssen da aufpassen, dass wir da natürlich in dem Rahmen bleiben und nicht zu viel essen, dass wir einfach immer einen heftigen Wind haben. Das ist nicht gut. aber sonst im Maße, jetzt, Yukta Vairagya, nehmen wir Dinge an, die förderlich sind für die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes und die wir auch bekommen während der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Gut, dann sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Hare Krishna.